True Crime Geschichten weltweit.
Es ist Freitag, der 1. Dezember 1989 in Florida. Ein Polizist fuhr an der Ostküste entlang, als ihm ein Cadillac auffiel. Der Wagen hatte keine Nummernschilder und stand an einem schmalen Feldweg etwa 10 Meter von der Straße entfernt. Der Polizist hielt an, stieg aus, ging zum Wagen und gab die Fahrgestellnummer an die Zentrale weiter. Der Halter des Fahrzeugs hieß Richard Mallory. Er war in Clearwater an der Westküste Floridas gemeldet. Was machte also sein Auto dann an der Ostküste und wo war der Fahrer überhaupt? Der Polizist schaute sich in der Umgebung um. Nicht weit weg war ein Wald. Den Mann konnte er dort nicht entdecken, aber dafür lag ungefähr 2 Meter von dem Auto entfernt eine Brieftasche. Es war die von Richard Mallory. Es war kein Bargeld drin, aber Ausweispapiere, Kredit und Visitenkarten. Jemand hatte versucht, das Portemonnaie zu verstecken und notdürftig in einer Sandkuhle verscharrt. Das blaue Nylon schimmerte aber trotzdem an die Oberfläche. Der Polizist ging zurück zum Wagen. Das Auto war nicht verschlossen. Ihm fiel aber direkt auf, dass der Fahrersitz ziemlich weit vorne war. Nach dem Ausweis müsste Mallory aber 1,80 Meter groß und ungefähr 80 Kilo schwer sein. Also müsste eine Person zuletzt gefahren sein, die deutlich kleiner war. Außerdem fand der Polizist Flecken auf der Rückenlehne des Fahrersitzes, die nach Blut aussahen. Neben dem Auto fand der Beamte im Gebüsch noch eine Papiertüte mit einer halbleeren Wodkaflasche und 2 benutzte Plastikbecher. Den Schlüssel zu dem Wagen fand er nicht. Und die Spurensicherung fand später auch keine Fingerabdrücke. Das komplette Auto wurde mit einem Tuch abgewischt. Als nächstes wurde die zuständige Polizei in Clearwater informiert, die zu der Wohnung von Mallory fuhr und später zu seiner Geschäftsadresse. Der Mann war nicht zu Hause und sein Laden war verschlossen. Eine Vermisstenanzeige gab es aber nicht, denn auch seine Mitarbeiter wunderten sich nicht, dass der Laden geschlossen war. Denn es kam wohl häufiger vor, dass der 51-Jährige spontan die Stadt verließ und durch Bars und Stripclubs zog, ohne vorher Bescheid zu sagen. Sobald ihm dann aber das Geld ausging, kehrte er wieder zurück und öffnete dann den Laden etwas später und arbeitete dann so lange, bis er wieder genug Geld hatte, um loszuziehen. Gleichzeitig war Mallory aber auch misstrauisch, fast schon paranoid. Er hatte innerhalb von 3 Jahren 8-mal die Schlösser austauschen lassen. Ob er zu Recht misstrauisch war oder nicht, wusste in seinem Umfeld niemand. Fest stand aber, er war mit $4.000 Miete für sein Geschäft im Rückstand und das Finanzamt hatte ihm eine Steuerprüfung angekündigt. Außerdem war Mallory schon lange geschieden, hatte keine Familie und auch keine engeren Freunde vor Ort. Von seiner Lebensgefährtin hatte er sich vor kurzem getrennt, die ihn 5 Tage vor seinem Verschwinden das letzte Mal gesehen hatte. Da wollte er sie noch zu einem langen Wochenende in Daytona Beach überreden. Wahrscheinlich war er dann eben alleine gefahren. Das würde erklären, warum er an der Ostküste Floridas war. Seine Mitarbeiter haben ihn sogar einen Abend vor seinem Verschwinden das letzte Mal gesehen. Da wollte er abends noch zu einem Kunden fahren. 13 Tage später, also am 13. Dezember 1989, suchten 2 junge Männer einen Feldweg nach Metallschrott ab. Die Stelle war dafür bekannt, dass Leute aus der Umgebung die Stelle als wilde Mülldeponie nutzten. Sie fanden auch jede Menge Schrott, aber darunter war auch eine Leiche. Sie war mit Kartons und einem Teppichrest bedeckt. Die Polizei nahm die Fingerabdrücke des Toten und schnell stand fest, es war Richard Mallory. Er wurde mit 4 Schüssen ermordet. Die Waffe muss vom Kaliber 22 gewesen sein. Alle Schusswunden waren im Brustbereich, was zu den Spuren im sichergestellten Auto passte. Wahrscheinlich traf ihn der erste Schuss, als er noch am Steuer des Cadillacs saß. Danach war es ihm dann wohl gelungen, aus dem Wagen zu fliehen und lief um den Wagen herum, wo er dann aus nächster Nähe 3 weitere Male getroffen wurde. Danach muss eine andere Person den Wagen bewegt haben, denn der Fundort der Leiche war auch der Tatort. Das Auto wurde ja aber an einer anderen Stelle gefunden. Dann fiel der Polizei ein merkwürdiges Detail auf. Der Tote war vom Schlüsselbein bis zum Kopf vollständig skelettiert worden. Die Polizei spekuliert, dass er nicht nur erschossen worden war, sondern ihm auch mit einem Messer die Kehle aufgeschlitzt wurde. Wobei die Gerichtsmedizinerin dafür keine Beweise fand. Auch bei den Gegenständen, die ihm möglicherweise geklaut worden waren, konnte die Polizei nur spekulieren. Seine Ex-Freundin sagte aber, dass er eine goldene Armbanduhr trug, immer eine Fotokamera und eine Polaroid-Kamera in einem ungewöhnlichen braunen Gehäuse mitnahm und auch eine Aktentasche, ein Werkzeugkoffer und eine Tasche mit Kleidung wurden in dem Auto nicht gefunden. Die nächsten Monate durchleuchtete die Polizei das Leben von Richard Mallory und es gab eine heiße Spur, die vielversprechend klang. Sie führte zu zwei Prostituierten, die sich Chastity und Danielle nannten. Mallory hatte sich die beiden Namen und die Telefonnummern auf einem Zettel notiert und neben dem Telefon in seiner Küche liegen lassen. Daher gingen die Beamten davon aus, dass er mit den beiden Frauen verabredet war. Chastity wurde von Zeugen das letzte Mal am 1. Dezember, also am Todestag von Mallory um 1 Uhr morgens gesehen. Danach tauchte sie bis Mitte Dezember unter. Mehrere Zeugen sagten sogar aus, dass Chastity mit Mallory das ganze Wochenende verbringen wollte und sie behauptete, ihn ermordet zu haben. Außerdem hatte Chastity auch ein ordentliches Vorstrafenregister wegen Körperverletzung und sie besaß eine Pistole vom Kaliber 22. Das ist aber in den USA nicht wirklich ungewöhnlich. Es gab aber einen Wermutstropfen. Chastity behauptete erst nach Weihnachten 1989 Mallory ermordet zu haben. Zu dem Zeitpunkt berichteten schon die Medien ausführlich über den Fall und es war öffentlich bekannt, was passiert war. Chastity wurde verhört. Dabei saß sie eigentlich gerade wegen einer anderen Geschichte im Gefängnis. Sie sagte aus, dass sie auf ihren Ex-Freund wütend war und ihm mit der Geschichte über den Mord an Mallory Angst machen wollte, damit er sie in Ruhe lässt. Der ermittelnde Polizist fand keine Beweise, dass Chastity irgendetwas mit dem Mord zu tun haben könnte und er geriet in eine Sackgasse. Trotzdem ging er davon aus, dass eine Frau an der Tat beteiligt gewesen sein musste. Dafür sprach der verstellte Autositz und auch, dass Mallory so misstrauisch war. Bekannte hielten es für ausgeschlossen, dass er einen fremden männlichen Anhalter mitgenommen hätte, aber vielleicht eine Frau, wenn er sich körperlich überlegen fühlte. Nach einem halben Jahr musste der Ermittler den Fall erstmal beiseite legen, da jede Spur in einer Sackgasse endete. Kurze Zeit später lag aber ein neuer, sehr ähnlicher Fall auf seinem Tisch. Am 1. Juni 1990 wurde die Leiche eines Mannes gefunden. Er war nackt und lag rund 400 Meter von einem Highway entfernt in einem Waldstück. Er wurde mit 6 Schüssen aus einer Pistole mit dem Kaliber 22 umgebracht. Neben der Leiche lag ein benutztes Kondom. Trotzdem konnte der Tote erst nach einer Woche identifiziert werden, als es eine Vermisstenmeldung gab. Der Mann war David Spears, 43 Jahre alt und lebte in der Nähe von Orlando in einer kleinen Gemeinde namens Winter Gardens. Er arbeitete in einer Baufirma, war von seiner Frau geschieden, lebte allerdings immer noch mit ihr zusammen. Sie waren seit Schulzeiten ein Paar, 20 Jahre verheiratet und blieben auch nach der Scheidung eng befreundet. Außerdem hatten sie 2 gemeinsame Kinder. An dem Abend, an dem er verschwand, hatte er vorher ein Geschenk für die Tochter für ihren 23. Geburtstag besorgt und das zu seiner Ex-Frau gebracht. Inzwischen war er mit seiner Ex-Frau wieder zusammengekommen und sogar neu verlobt. Entsprechend schwer fiel es der Familie alles zu glauben, als sie von dem Mord und auch von seinem offensichtlichen Seitensprung hörten, weil ja das Kondom neben der Leiche gefunden worden war. Das Auto von Spears wurde schon mehrere Tage vor ihm entdeckt. Ein Kollege von ihm kam aus dem Urlaub zurück und erkannte den Wagen, der auf dem Seitenstreifen der Autobahn parkte, obwohl keine Nummernschilder mehr dran waren. Das Auto hatte einen platten Reifen, aber im Fahrzeug fehlte der Werkzeugkasten, der sonst immer da war. Der Finder rief sofort die Polizei. Die Beamten fanden im Auto getrocknetes Blut und eine geöffnete Kondompackung. Erst Tage später wurde dann Spears Leiche gefunden. Knapp eine Woche später, am 6. Juni 1990, tauchte die nächste nackte Männerleiche auf. 9-mal wurde auf ihn mit einer Waffe vom Kaliber 22 geschossen. Die Polizei fand die Leiche relativ spät nach der Tat und durch die Verwesung konnten sie keine brauchbaren Fingerabdrücke mehr nehmen. Nur einen Tag später wurde ein herrenloser Cadillac gefunden. Der Wagen stand in der Nähe einer Autobahn. Die Kennzeichen fehlten, doch aufgrund der Fahrgestellnummer war klar, wem das Auto gehörte. Charles Carskadden. Die Polizei ging nicht von einem Mord, sondern von einem Fahrzeugdiebstahl aus. Deswegen ermittelten sie nicht sofort und wollten den Wagen erst eine Woche später abschleppen. Da hatten sich dann aber schon Unbekannte an dem Wagen zu schaffen gemacht und ihn vollständig ausgeschlachtet. Alle Spuren waren unbrauchbar. Charles Carskadden war 40 Jahre alt, lebte in Missouri und arbeitete als Drucker. In Florida wollte er seine Verlobte abholen, bei der er aber nie ankam. Erst später wurde klar, dass es sich um einen Mord gehandelt haben muss und dann konnten keine Spuren mehr gefunden werden. Dann kam der 4. Juli 1990. Das ist in den USA ein Feiertag, der Unabhängigkeitstag. Das Ehepaar Baileys saß auf einer Veranda in Orange Springs, Florida, als ein Auto auf einem unbefestigten Weg direkt vor ihrem Haus langfuhr. Der Wagen nahm eine Kurve viel zu schnell, krachte in einen Zaun und rutschte eine Böschung runter. Die Baileys hörten zwei aufgeregte Frauenstimmen, die sich gegenseitig beschimpften. Das Paar ging zu dem Unfallort und bot Hilfe an. Die Frauen verstummten sofort und flehten die Baileys geradezu an, nicht die Polizei zu rufen. Ihr Vater würde in der Nähe wohnen und ihnen helfen. Dann gingen die Frauen zu Fuß einen Weg lang, dann drehten sie um und rannten zurück zum Auto. Sie starteten den Motor und obwohl das Auto wirklich schwer beschädigt war, sprang es irgendwie an. Sie kam damit auch irgendwie zurück auf die Straße und obwohl es laut klapperte, fuhr es. Ein weiterer Anwohner namens Harmon Jetters sah die beiden Frauen kurze Zeit später wieder zu Fuß in Richtung Highway gehen. Sie hatten eine rot-weiße Kühltasche bei sich. Er hielt neben ihnen an und wollte ihnen eigentlich Hilfe anbieten. Dann sah er, dass die beiden Blut an den Armen, Händen und im Gesicht hatten. Eine der Frauen fragte ihn, ob er sie zu der nächsten Tankstelle fahren könnte. Sie sagte, dass sie einen Unfall gehabt hätten. Aber der Mann war misstrauisch, sagte, keine Zeit zu haben und fuhr weiter. Daraufhin hörte er noch Beschimpfungen der Frauen. Harmon Jetters fuhr zu seinem Schwager, der Chef bei der Freiwilligen Feuerwehr war, und erzählte ihm von den Frauen und dem Unfall. Er fuhr los und sah tatsächlich zwei Personen auf der Straße, die zu der Beschreibung passten. Sie hatten immer noch die auffällige Kühltasche bei sich, aber die Blutflecken waren weg. Er sprach die Frauen aus seinem Feuerwehrfahrzeug heraus an. Die beiden erzählten aber, keinen Unfall gehabt zu haben und auf dem Weg nach Orlando zu sein, um das Feuerwerk zum Feiertag des 4. Juli zu sehen. Da sie Hilfe ablehnten, fuhr er einfach weiter zur Wache. Er informierte aber trotzdem die Polizei über einen möglichen Unfall. Und tatsächlich fand ein Streifenpolizist spät am Abend das Auto, das übel zugerichtet war. Die Frontscheibe war zersplittert, die restlichen Scheiben des Autos waren ebenfalls zerstört und überall waren Kratzer und Dellen am Auto. Innen drin sah der Polizist Blutflecke, doch am Fundort gab es keine Anzeichen für einen Unfall. Aber ein Zeuge meldete sich, der auch die zwei Personen mit einer Kühltasche gesehen hatte und schilderte, was passiert war. Er beschrieb die eine Frau als blond, schlank und um die 40. Die zweite Person soll ein Mann gewesen sein, übergewichtig und blutverschmiert. Die beiden gingen in ein Feld und ließen dort das Nummernschild des Autos liegen. Der Zeuge ging ihnen nach und sammelte das Schild auf. Die Polizisten fragten schnell nach und fanden heraus, dass das Auto Peter Symes gehörte, der seit Juni vermisst wird. Er war 45 Jahre alt, lebte in Florida und wollte zu Verwandten nach New Jersey und Arkansas fahren, da kam er aber nie an. Er war ein ehemaliger Angehöriger der Handelsmarine, inzwischen Rentner und als Missionar für die Kirche unterwegs. Da seine Frau zu der Zeit in Europa war, dauerte es etwas, bis er als vermisst gemeldet wurde. Die Polizei befragte erneut die Zeugen, denn in den Aussagen gab es ein paar Unterschiede. Der eine Zeuge will ganz eindeutig zwei Frauen gesehen haben und der andere eine Frau und einen Mann. Einer der Zeugen sagte, dass die zweite, kleinere und dickere Frau etwas maskulin wirkte, auch im Gesicht, aber eindeutig eine Frau war. Er hatte auch BH-Träger gesehen. Nach diesen Aussagen fertigte die Polizei dann Phantombilder an und sendete sie an alle Dienststellen des Landes. Inzwischen ist der 30. Juli 1990 und Eugene Torrey Barres verlässt frühmorgens das Haus. Er beliefert Metzgereien. Gegen 14 Uhr hätte er dann planmäßig in Salt Springs ankommen müssen. Da tauchte er aber nicht auf und kam auch nicht zu seiner Firma zurück. Als er abends immer noch nicht von seiner Tour zurück war, rief seine Chefin zuerst die letzten Kunden an und hinterließ ihm dann einen Zettel. Als sie merkte, dass dieser Zettel um 22 Uhr immer noch an der Tür der Firma hing, fing sie an, alle Krankenhäuser und Polizeistationen abzutelefonieren. Der Mann und der Sohn der Chefin fuhren danach die komplette Lieferroute von Torrey Barres ab und zeitgleich machte die Familie eine Vermisstenanzeige. Gegen 2 Uhr nachts entdeckte dann die Polizei den Kühllastwagen an einer Kreuzung, die auf Barres Route lag. Der Wagen war in die verkehrte Fahrtrichtung geparkt, der Motor war kalt, die Fensterscheiben beschlagen und auf dem Lack hatte sich schon Morgentau gebildet, also der LKW stand schon länger dort. Die Polizei durchsuchte den Wagen aber nur oberflächlich und rief nicht mal die Spurensicherung. Stattdessen durfte die Firma das Fahrzeug direkt abholen. Am 4. August fand dann ein Ehepaar die Leiche von Torrey Barres. Das Paar suchte eigentlich einen schönen Ort für ein Picknick, als sie auf einer Lichtung die Leiche sahen. Das war nicht weit von einem Highway und nur 15 Kilometer vom Abstellplatz des LKW entfernt. Durch die Luftfeuchtigkeit und die Temperaturen war der Körper schon stark verwest, aber Barres konnte an seinem Ehering identifiziert werden. Die Obduktion zeigte, dass er mit 2 Schüssen durch eine Waffe des Kalibers 22 getötet worden war. Auf einem Waldweg fanden Beamte dann noch mehrere persönliche Gegenstände des Opfers, nur Geld fehlte. Rund einen Monat später, am 12. September 1990, findet die Polizei wieder eine männliche Leiche. Getötet wurde der Mann mit 2 Schüssen aus einer Waffe des Kalibers 22. Der Tote hatte Ähnlichkeiten mit einem Mann, der vermisst gemeldet worden war. Der Polizei fiel das sofort auf, denn der Gesuchte war ein Ex-Cop. Es war Richard Humphrey. Er hatte noch 2 Tage vorher seinen 35. Hochzeitstag mit seiner Frau gefeiert. Der 56-Jährige war früher mal Polizeichef in einer Gemeinde im Nachbarstaat Alabama und inzwischen als Sozialarbeiter für die Familienbehörde in Florida tätig. Er kümmerte sich vor allem um misshandelte Kinder. Am 11. September, also einen Tag bevor er gefunden wurde, hatte er seinen letzten Arbeitstag in einer Außenstelle der Behörde in Sumter County. Danach sollte er zu einer anderen Dienststelle wechseln. An dem Nachmittag wurde er zum letzten Mal lebend gesehen. Jetzt war der Zeitpunkt, dass die unterschiedlichen Dienststellen mitbekamen, dass es mehrere Mordfälle in Florida mit dem gleichen Schema gab. Am 17. September kamen die zuständigen Ermittler aus den unterschiedlichen Polizeistationen zusammen, um zu beraten. Denn es gab viele Gemeinsamkeiten. Alle Opfer waren weiße Männer mittleren Alters, die mit einem Revolver Kaliber 22 getötet wurden. Der oder die Täter hatten ihre Opfer an einen einsamen Ort in der Nähe der Interstate 75 gelockt, die Opfer beraubt und die Autos hinterher irgendwo anders abgestellt. Alle Beamten waren sich einig, dass es eine Täterin gewesen sein muss. Denn in jedem Fahrzeug war der Autositz nach vorne gestellt worden. Es wurde eine kleinkalibrige Waffe verwendet und meistens auf die Brust gezielt. Außerdem waren die meisten Opfer dafür bekannt, misstrauisch zu sein und niemals unbekannte männliche Anhalter mitnehmen würden. Kurz zu der Waffe. Pistolen vom Kaliber 22 waren bei Frauen beliebt, weil sie klein und leicht waren. Da sie nur eine geringe Feuerkraft hatten, waren sie nicht so beliebt bei Männern, die einfach, kurz gesagt, mehr Wumms und eine schwerere Waffe haben wollten. Außerdem gingen die Beamten damals davon aus, dass Männer häufiger auf den Kopf ihrer Opfer zielen. Frauen waren dagegen dafür bekannt, eher auf das Herz zu zielen, sowohl bei den wenigen Morden, die damals von Frauen verübt wurden, als auch bei Selbstmorden. Aber war es eine Mörderin oder war es vielleicht ein Duo? Auf jeden Fall wurde sich viel Mühe gegeben, Spuren zu verwischen. Immer wurden alle persönlichen Gegenstände mitgenommen und an einem anderen Ort verteilt. Das Auto wurde umgeparkt und auch Fingerabdrücke wurden weggewischt. Generell taten sich die Ermittler aber immer noch schwer, von einer Serienkillerin auszugehen, denn bis dahin gab es keinen ähnlichen Fall in der amerikanischen Kriminalgeschichte. Gerade Serienkiller waren bis dahin immer Männer. Täterinnen waren bisher nur für Beziehungstaten bekannt, aber die Ehefrauen und Freundinnen der Opfer waren jeweils an anderen Orten. Am 19. November 1990 ging die Mordserie weiter. Die Leiche des 61-jährigen Walter Gino Antonio wurde am Rande eines Waldwegs in Dixie County gefunden. Er war Fernfahrer, arbeitete aber auch manchmal als Sicherheitskraft oder Hilfspolizist. Er wurde mit 4 Schüssen aus einer Pistole des Kalibers 22 getötet. 5 Tage später wurde dann auch sein Auto gefunden. Darin fanden die Beamten die Tankquittung. Antonio hatte die Angewohnheit, auf jeder Tankquittung auch den Kilometerstand seines Autos aufzuschreiben. Das zeigte, dass der Wagen nach seinem Verschwinden noch 1500 Kilometer bewegt worden sein muss. Inzwischen berichteten alle Medien in Florida über den Fall und kaum jemand nahm noch Anhalter mit. Und trotzdem gab es ein weiteres Opfer mit dem gleichen Tatmuster. Das stärkte die Theorie der Polizisten, dass es sich um eine Frau als Täterin handeln muss, die weniger Misstrauen bei den Opfern weckt. Ende November wurde dann von der Nachrichtenagentur Reuters ein Artikel über die Mordserie veröffentlicht mit 2 Phantombildern von zwei Frauen. Kurz danach kamen die ersten Hinweise. Eine Motelbesitzerin hatte die zwei Frauen gesehen, die als Tyra Moore und Susan Blahovic bei ihr eingecheckt hatten. Ein anonymer Anrufer behauptete, dass die zwei Frauen bei ihm ein Wohnmobil gekauft hätten und ihre Namen seien Ty Moore und Lee Blahovic gewesen. Er halte sie für ein lesbisches Liebespaar, wobei die Frau namens Lee die dominantere Partnerin gewesen sei. Sie habe erzählt, Straßenprostituierte zu sein und vor allem Fernfahrer anzusprechen. Das waren wichtige Hinweise, denn die Polizei in Port Orange hatte zwei Frauen namens Lee Blahovic und Tyra Moore bereits in den vergangenen Monaten intensiv beobachtet. Dadurch konnte ganz genau gesagt werden, wo die beiden Frauen zwischen Ende September und Mitte Dezember waren. Die Frauen hatten vor allem im Fairview Motel in Harbor Oaks übernachtet, wo Blahovic als Cammie Mash Greeny registriert war. Sie lebten einige Zeit in einer kleinen Wohnung hinter einem Restaurant in der Nähe des Fairview Motel, kehrten dann aber schließlich wieder ins Motel zurück. Anfang Dezember verließen sie dann das Fairview. Die Verdächtige, die abwechselnd unter dem Namen Blahovic und Greeny aufgetreten war, kehrte nochmals alleine ins Fairview zurück und blieb dann dort bis zum 10. Dezember. Es gab also verschiedene Namen, die alle von der Polizei überprüft wurden. Gegen Tyra Moore lag eine Anzeige wegen Einbruchs aus dem Jahre 1983 vor, die Sache war aber nie zur Anklage gekommen. Blahovic war einmal wegen Hausfriedensbruch verhaftet worden. Gegen Greeny lag nichts vor. Aber den Beamten fiel auf, dass die Fotos auf den Führerschein von Blahovic und Greeny nicht dieselbe Person zeigten, obwohl sie von derselben Person benutzt wurden. Aber der Führerschein von Cammie Mash Greeny war trotzdem ein Volltreffer, denn die Beamten fragten auch bei mehreren Pfandleihen nach und wurden in Daytona fündig. Die Frau war dort und nicht nur das, sie war auch auf Kamera. Außerdem gab sie Gegenstände in Zahlung, die dem Mordopfer Richard Mallory gehörten. Auch in einem anderen Pfandhaus gab sie das Werkzeugset von David Spears in Zahlung. Beide Male wurde der Führerschein von Cammie Mash Greeny vorgelegt. Aber es kam noch besser. Schon damals war die gesetzliche Vorgabe in Florida, dass Kunden die Quittung mit einem Fingerabdruck bestätigen mussten. Jetzt hatten die Beamten den Fingerabdruck der potenziellen Täterin. In der Computerdatenbank war sie damals noch nicht. Es war immerhin erst 1990. Also gingen die Beamten an die Karteikarten und hatten schon innerhalb einer Stunde einen Treffer. Gegen eine Lori Grody wurde wegen unerlaubten Waffenbesitzes ermittelt. Und der Fingerabdruck passte auch zu Spuren an einem Tatort. Denn an dem Wagen von Peter Seams wurde ein blutiger Fingerabdruck gefunden und auch dazu passte der Fingerabdruck von Lori Grody. All diese Informationen wurden dann an das National Crime Information Center weitergegeben und die Behörde konnte dann auch endlich das Geheimnis hinter den ganzen Namen lüften. Denn Lori Grody war auch nicht der richtige Name. In Wirklichkeit hieß die gesuchte Frau Eileen Carol Warners, die sich Lee nannte. Am 5. Januar 1991 wurde jetzt mit dem richtigen Namen nach der Frau gefahndet. Drei Tage später meldeten zwei Beamte, dass sie die Verdächtige in einer Bar in Port Orange gesehen haben. Die beiden Polizisten waren undercover im Drogenmilieu unterwegs. Die Sonderkommission beschloss, Eileen Warners nicht direkt sofort zu verhaften, sondern undercover Kontakt mit ihr aufzunehmen. Aber andere Beamte kamen dazwischen. Man hatte nämlich leider versäumt, diese Info auch an die Kollegen weiterzugeben, dass da gerade eine verdeckte Ermittlung läuft. Sie nahmen die Frau mit, aber in der Zwischenzeit riefen die verdeckten Ermittler ihre Kollegen an und diese ließen die Frau dann wieder gehen, in der Hoffnung, sie würde wieder in die Bar zurückkehren. Und genau das machte sie auch. Die Undercover-Cops spendierten ihr ein paar Drinks und verwickelten sie in ein Gespräch. Sie haben aber keine relevanten Infos aus ihr rausbekommen. Am nächsten Nachmittag starteten sie deswegen den nächsten Anlauf. Sie trafen Eileen Warners wieder in derselben Bar. Aber auch da bekam sie nichts aus ihr raus und die Kollegen der Undercover-Cops verhafteten sie schließlich an diesem Nachmittag, aber ohne ihr den Grund der Verhaftung zu sagen. Auch die Medien bekamen noch keine offizielle Meldung, weil immer noch jede Spur von der Tatwaffe und der möglichen Komplizin Tyra Moore fehlte. Am 10. Januar konnte die Polizei dann auch Moore bei ihrer Schwester in Pennsylvania finden und festnehmen. Sie verlasen der Frau zwar ihre Rechte, legten ihr aber zunächst keine Verbrechen zur Last. Anders gesagt, man vernahm sie nicht als Beschuldigte, sondern als Zeugin. Sie sollte aber unter Eid aussagen. Tyra Moore sagte dann aus, dass sie Verdacht schöpfte, als Eileen eines Tages mit einem fremden Wagen nach Hause kam. Sie sagte ihr sogar, dass sie einen Mann umgebracht habe, aber Tyra sagte, dass sie darüber nichts wissen wollte. Sie gab zu, dass sie ahnte, dass Eileen Verbrechen begangen hat, aber genau deswegen wollte sie darüber nichts wissen und nicht zur Mitwisserin werden. Sie wollte auf keinen Fall ihre Freundin verlieren und hatte auch Angst vor ihr. Tyra Moore fuhr mit den Beamten nach Florida, um Eileen Warners eine Falle zu stellen, denn die Polizisten wollten ein Geständnis haben, damit die Anklage wasserdicht sei. Sie quartierten Tyra in einem Motel in Daytona ein, die von dort aus Kontakt zu Eileen im Gefängnis aufnahm. Die Telefonate wurden aufgezeichnet. Sie sollte ihrer Freundin erzählen, dass sie Geld von der Mutter bekommen habe und nun den Rest ihrer Sachen in Florida abholen wolle. Sie sollte Eileen sagen, dass die Polizei ihr die ungeklärten Morde anhängen wolle, aber sie von ihrer Unschuld überzeugt sei. Das erste Gespräch war am 14. Januar. Als Tyra sie auf die Morde ansprach, sagte Eileen aber, dass die Polizei sie nur wegen Waffenbesitzes aus dem Jahr 1986 verhaften könne. 3 Tage lang rief Tyra ständig bei Eileen an und versuchte, über die Morde zu sprechen. Aber jedes Mal wurde sie von Eileen beruhigt. Dann behauptete Tyra, dass die Polizei ihr die Morde anhängen will. Eileen hielt das für unwahrscheinlich, sagte dann aber auch, dass sie dann alles gestehen würde, weil Tyra schließlich unschuldig sei. Und genauso machten es dann die Beamten auch. Am 16. Januar legte Eileen Warners ein umfassendes Geständnis ab und betonte dabei vor allem, dass Tyra Moore nichts mit den Morden zu tun gehabt hat. Sie sagte aber auch, dass sie sich selbst nur verteidigt habe. Jedes Opfer hätte sie angegriffen, um sie mutmaßlich zu vergewaltigen oder zu töten. Aber sie blieb nicht bei der Geschichte. Die Beamten hatten den Eindruck, dass sie immer wieder Geschichten erfand und bei der Befragung mit mehr Details ausschmückte. Sobald Warners das Gefühl hatte, sie habe sich irgendwie mit einer Bemerkung möglicherweise selbst belastet, revidierte sie diesen Teil der Geständnisse und erzählte ihn später neu. Durch die vielen Medienberichte und die spektakuläre Enthüllung der ersten Serienmörderin in den USA wurden ihr viele Buch- und Filmangebote gemacht. Eileen glaubte schnell, dass sie aus ihrer Geschichte Millionen machen kann. Allerdings wusste sie nicht, dass der Bundesstaat Florida ein Gesetz erlassen hatte, damit Straftäter und Straftäterinnen keinen Profit aus ihren Taten schlagen können. Neben Geld gab es aber auch noch den vermeintlichen Ruhm, den Eileen genoss. Sie war plötzlich das Thema in allen Medien. Sie gab zahlreiche Interviews und erzählte immer verrücktere Geschichten über ihre Kindheit und Jugend. Die Journalisten fingen dadurch an, bei ihrer Familie nachzufragen, was von diesen ganzen Geschichten wirklich stimmen kann. Wer ist nun Eileen Warners? Ihr Geburtsname ist ein anderer. Als Eileen Carol Pittman kam sie am 29. Februar 1956 zur Welt. Sie hatte noch einen älteren Bruder. Ihren Vater lernte sie nie wirklich kennen, denn ihre Mutter Diane Warners war gerade mal 15 Jahre alt, als sie Leo Dale Pittman heiratete. Wenige Monate vor der Geburt von Eileen ließ sie sich scheiden, weil ihr Mann extrem eifersüchtig und gewalttätig war. Außerdem kam er ständig mit dem Gesetz in Konflikt und wurde später wegen Kindesmissbrauchs zu einer langjährigen Haftstrafe verurteilt. 1969 erhängte er sich dann im Gefängnis. Diane Warners, also die Mutter von Eileen, glaubte aber nicht, als alleinerziehende Mutter die Verantwortung für beide Kinder übernehmen zu können. Dianes Eltern erklärten sich bereit, die beiden Kinder, also Eileen und ihren älteren Bruder Keith, aufzunehmen und zu adoptieren. Eileens Großvater, Laurie Warners, war autoritär, stur, rechthaberisch und ein Trinker. Er hatte strikte Regeln für alles. Wer sich mit ihm anlegte, fing sich reichlich Ärger ein. Eileen und ihr Bruder wurden ständig verprügelt. Seine Lieblingswaffe war ein brauner Ledergürtel. Eileen hatte die Aufgabe, ihn regelmäßig mit Sattelseife und einer Spülung zu reinigen. Wenn er die Kinder bestrafte, mussten sie die Hosen runterlassen, sich über den Küchentisch beugen und mit dem Gesicht aufs Brett legen. Dann drosch er mit dem gefalteten Ledergürtel auf sie ein. In den 60er Jahren waren in den USA Schläge bis sogar hin zur körperlichen Züchtigung als Teil der Kindererziehung sogar noch gesellschaftlich akzeptiert. Im Alter von etwa 11 Jahren entdeckte Eileen Warners dann mehr durch einen Zufall, dass ihre vermeintlichen Eltern in Wahrheit ihre Großeltern Großeltern und Diane nicht ihre ältere Schwester, sondern ihre Mutter ist. Ab da lehnte sie sich massiv gegen ihre Adoptiv- und Großeltern auf. Dabei schwankte sie aber zwischen übertriebener Ängstlichkeit und aggressiven Wutausbrüchen. Ab ihrem 12. Lebensjahr prostituierte sich Aline Warners regelmäßig. Für die sexuellen Gefälligkeiten ließ sie sich von ihren Teenager-Freunden zunächst mit Zigaretten, Bier und Geld, später dann auch mit Drogen bezahlen. Der Sex war für sie meist ein reines Tauschgeschäft ohne jegliche Emotionen und Zärtlichkeiten. Mit 14 wurde Aline dann schwanger. Als sich ihr Bauch nicht mehr verbergen ließ, erzählten ihre Adoptiveltern überall, sie sei von einem Fremden brutal vergewaltigt worden. Wer der Vater des Kindes war, wusste niemand, wahrscheinlich einer ihrer zahlreichen Freier, denn Kondome waren damals für Jugendliche noch nicht so zugänglich wie heute und Aline hätte von ihren Eltern niemals die Erlaubnis bekommen, mit der Pille verhüten zu dürfen. Aline kam in ein Mutterschaftsheim, bis das Kind 1971 geboren wurde. Der Junge wurde sofort zur Adoption freigegeben. Im selben Jahr verstarb dann Aileens Adoptiv- und Großmutter. Die offizielle Todesursache war Leberversagen, aber Diane, also Aileens leibliche Mutter, glaubte, dass ihr Vater Laurie etwas mit dem Tod zu tun hatte. Das konnte aber nie offiziell bestätigt werden. Aline Warners brach die Schule ab, verließ das Zuhause, trampte durch die USA und verdiente sich ihren Lebensunterhalt weiterhin als Prostituierte. 1975 starb dann ihr Bruder Keith an Krebs. Ein Jahr später nahm sich ihr Großvater Laurie das Leben. Mit 20 reiste Aline Warners nun als Anhalterin durch Florida und stieg dabei in den Wagen von Louis Fell. Der 69-Jährige verliebte sich in die junge Blondine und im Sommer 1976 heirateten die beiden. Louis war Multimillionär. Aileen hatte scheinbar das Große losgezogen und war von einem Tag auf den anderen reich. Aber es gab ein Problem. Sie fiel immer wieder in ihre alten Gewohnheiten zurück. Sie geriet in Kneipenschlägereien und landete wegen Körperverletzung im Gefängnis. Ihren Bräutigam verdrosch sie mit dessen eigenem Gehstock. Nur einen Monat nach der Hochzeit ließ Louis daher die Ehe wieder annullieren. Danach arbeitete sie wieder als Prostituierte, bekam aber auch mehrere Anzeigen wegen Urkundenfälschung, Diebstahl, unerlaubtem Waffenbesitz und bewaffnetem Raubüberfall. Dazu trank sie reichlich Alkohol und nahm Drogen. 1984 hatte sie dann das erste Mal eine Liebesbeziehung zu einer Frau und 1986 lernte sie die damals 24-jährige Tyra Moore kennen. Tyra gab ihren Job als Zimmermädchen auf und die beiden zogen zusammen durch das Land. Aline versuchte immer noch das Geld für die beiden mit Prostitution ranzuschaffen. Allerdings hatten die Drogen Spuren hinterlassen und Aline fand nicht mehr genügend Freier, um pünktlich die Miete bezahlen zu können. Tyra sagte später, dass die beiden dann keine Liebesbeziehung mehr hatten, sondern nur nebeneinander herlebten, aber keine von beiden allein sein wollte. Allerdings soll Aline immer Angst gehabt haben, dass Tyra sie verlassen könnte. Das könnte einer der Auslöser für die Morde gewesen sein und die Aussicht auf Geld und Wertgegenstände, da Geld ihre Beziehung zusammenhielt. Das erklärt allerdings noch nicht wirklich die Mordserie, auch wenn Habgier dabei wahrscheinlich eine große Rolle spielte. Aber sie suchte sich ja jetzt nicht besonders reiche Opfer, daher ist es auch wahrscheinlich, dass sie das Morden als eine Art Macht empfand. Durch ihre Geschichte bekam auch der Prozess gegen die Serienmörderin sehr viel öffentliche Aufmerksamkeit. Nicht alle sahen dabei Aline nur als das Böse in Person an, sondern sahen sie auch als Opfer. Immerhin ist in ihrer Kindheit einiges schiefgelaufen, mit 11 prostituiert und seitdem immer wieder Demütigung, Erniedrigung, Ekel und sexuelle Gewalt. Trotzdem hat sie mehrere Männer wahrscheinlich nur aus der Lust am Morden und Habgier ermordet, wobei sich ihr Hass nicht nur gegen Männer richtete, sondern auch gegen Frauen. Das große öffentliche Interesse am Fall Aline Warners hatte aber auch zur Folge, dass sich Menschen zu Wort meldeten, die Verständnis für die Täterin aufbrachten und in ihr sogar das eigentliche Opfer sahen. Eine dieser Personen war Aileen Prawley. Die 44-jährige Frau kam aus Florida, betrieb eine Pferdezucht- und Reitpension und sah sich als eine Art wiedergeborene Christin, die von Jesus den Auftrag bekam, mit Aileen Warners in Kontakt zu treten. Sie schrieb ihr einen Brief und ihre Telefonnummer und Aileen rief sie tatsächlich zurück. Daraufhin wurde sie zu einer Art öffentlichem Sprachrohr für Aileen. Im ganzen Jahr 1991 war Aileen Prawley ständig im Fernsehen zu sehen und sprach mit dutzenden Reportern. Sie sagte, dass Aileen Warners in Wahrheit ein guter Mensch sei, der lediglich eine problematische Kindheit durchlebt habe. Dann hätten sich Polizisten, Staatsanwälte und ihre Ex-Freundin Tyra Moore verschworen, um ihr eine Reihe von Morden anzuhängen. Eileen Prawley riet Warners, ihre Anwälte auszutauschen, und das machte sie dann auch. Es gelang ihr sogar, Interviews zwischen Journalisten und Eileen zu vermitteln. Das ging allerdings schief, weil Eileen nicht nur ihre Sicht der Dinge erzählte, sondern auch Wutausbrüche vor laufender Kamera hatte. Die Beziehung zwischen den beiden wurde aber noch etwas merkwürdiger, denn am 22. November 1991 adoptierte Eileen Prawley mit ihrem Ehemann zusammen Eileen Warners. Eileens neue Anwälte schlugen ihr dann vor, ihre Taktik vor Gericht zu ändern. Sie sollte sich in 6 Mordfällen schuldig bekennen. Ihre Anwälte hofften, dass sich die Staatsanwaltschaft dann zu einer Art Deal bewegen lässt, damit sie anstelle der Todesstrafe 6-mal lebenslänglich bekommt. Eileen Warners willigte ein und bekannte sich zu den Mordfällen. Aber ihre Anwälte lagen falsch. Die Anklage wollte nichts vorab von einem Deal wissen und deswegen ging der Fall am 14. Januar 1992 vor Gericht. Da wurde aber nur der Mord an Richard Mallory verhandelt. Für die anderen Mordfälle sollte es andere Prozesse geben. Dass der Fall in Florida verhandelt wurde, hatte mehrere Nachteile für Eileen. In anderen Bundesstaaten dürfen in einem Prozess zu einem Mord keine Beweise aus anderen Mordfällen eine Rolle spielen. Da wird ausschließlich ein Fall behandelt und ein Tatmuster mit anderen weiteren Fällen hätte keine Rolle spielen dürfen. In Florida war das aber anders. Da durften auch Beweise aus den anderen Mordfällen mit in den Prozess einbezogen werden. Und es gab mehrere Zeugen und Indizien aus den anderen Fällen. Da Eileen ursprünglich mal behauptet hatte, Richard Mallory aus Notwehr getötet zu haben, nahm ihr die Geschworenen das jetzt nicht mehr ab. Es gab auch ein Video von ihrem ersten Verhör und da wirkte sie eher selbstsicher, als sie über den Mord an Mallory sprach und nicht traumatisiert oder sogar emotional aufgewühlt. Dann ging Eileen gegen den Rat ihrer Anwälte in den Zeugenstand. Sie wollte den Geschworenen erzählen, dass sie von Mallory vergewaltigt worden sei. Doch im Kreuzverhör widersprach sie sich dann ständig. Teilweise konnten ihr sogar Lügen nachgewiesen werden, was sie vor Gericht wütend machte. Daraufhin rieten ihr ihre Anwälte, sich auf den 5. Zusatzartikel der Verfassung zu berufen. Dadurch kann sie nämlich auf Fragen des Staatsanwaltes antworten, indem sie die Aussage verweigert, weil sie sich nicht selbst belasten will. Das machte sie in dem Kreuzverhör 25 Mal. Am 17. Januar 1992 schickte der Richter die Geschworenen dann zur Beratung. Sie berieten nur 2 Stunden und kamen mit einer einstimmigen Entscheidung. Schuldig in allen Anklagepunkten. Am 31. Januar 1992 wurde dann auch das Strafmaß bekannt gegeben. Eileen Warners wurde zum Tode verurteilt. Am 31. März bekannte sie sich an den Morden an Dick Humphrey, Tori Burress und David Spears schuldig. Trotzdem blieb sie bei der Aussage, Richard Mallory habe sie vergewaltigt und die anderen haben das zwar nicht getan, aber sie hätten es vorgehabt. Im November 1992 wurde sie dann wieder zum Tode verurteilt für den Mord an Charles Cascaden. Im Februar 1993 kam dann das letzte Todesurteil für den Mord an Walter Gino Antonio. Für den Mord an Peter Seams gab es keine Anklage, weil seine Leiche nie gefunden wurde. Aber wieder ein wenig zurück in der Zeit. Also im Januar 1992 wurde Eileen das erste Mal zum Tode verurteilt für den Mord an Richard Mallory. Im November 92 machte eine Reporterin des Fernsehsenders NBC dann öffentlich, dass Mallory 10 Jahre wegen eines Sexualdeliktes eingesessen hatte. Die Verteidigung von Eileen wusste davon nichts. Eventuell hätten die Geschworenen ihr dann etwas mehr Glauben geschenkt. Ihre Anwälte versuchten daraufhin eine Neuaufnahme des Verfahrens zu beantragen, aber in letzter Instanz bestätigte das oberste Bundesgericht von Florida alle Urteile. Eileen Warners entließ daraufhin all ihre Anwälte und verzichtete auf Beratung. 20 Jahre später, also 2002, sollte sie dann hingerichtet werden. In der Zeit passiert einiges in Sachen DNS-Analyse. Viele Bundesstaaten setzten deswegen alle Vollstreckungsurteile aus, weil sich immer wieder Fehlurteile herausstellten. Auch in Florida wurde darüber nachgedacht. Aber Eileen Warners wollte nichts von einem Aufschub oder sogar einer Begnadigung wissen. Sie bestand sogar darauf, dass ihr Verfahren weiterläuft und das Urteil verstreckt wird. Hätte sie das nicht gemacht, würde sie eventuell immer noch in einer Zelle im Gefängnis sitzen. So wurde Eileen Warners am 9. Oktober 2002 mit einer Giftspritze hingerichtet. Ihre letzten Worte sollen angeblich »Ich komme wieder« gewesen sein.
Das war der Podcast »True Crime Geschichten weltweit«.
Bitte denkt dran, Support ist kein Mord. Lasst mir gerne Feedback da oder schreibt mir, welche Fälle euch besonders interessieren. Entweder über die Plattform, über die ihr gerade hört, oder mein Instagram-Account findet ihr auch in der Beschreibung.